Ich begrüße Sie herzlich zur nächsten Folge unseres Podcasts Atlas Digitale Gesundheitswirtschaft, in dem wir mit Beteiligten innovativer Forschungsprojekte im Bereich der digitalen Transformation des Gesundheitswesens über ihre Visionen, Ziele, Herausforderungen und erste Ergebnisse sprechen. Mein Name ist Jonathan Koos, ich bin Postdoc an der Universität Witten-Herdecke und seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Atlas-Projekt. Der Atlas wird vom Land NRW gefördert und führt relevante Akteure und Projekte zur Digitalisierung zusammen. Zudem versuchen wir, den Wissenstransfer zu den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von innovativen Technologien in allen Bereichen des Gesundheitssektors durch Kurzbeiträge, eigene Forschung und Formaten wie diesen Podcast zu unterstützen. In der heutigen Folge geht es um ein Projekt, das forschende Einrichtungen dabei unterstützt, Daten im Rahmen von dermatologischen Studien zu erheben und auszuwerten. Hierfür entwickelt das Startup Avisé Labs unterschiedliche Software. Der Gründer, Marius Kahn, wird uns hierzu heute einen Einblick in das Vorhaben von Avisé Labs geben und aufzeigen, wo Software und Technologie genutzt werden können, um den medizinischen Forschungsprozess zu unterstützen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß und neue Erkenntnisse zur digitalen Transformation unseres Gesundheitswesens. Lieber Marius, was steckt denn nun hinter Avisé Labs? Also was ist die Ausgangssituation und welches Problem versucht ihr mit Avisé Labs zu lösen?
Ja, wir sind erstmal 2018 gegründet worden und wir haben zunächst erstmal begonnen mit dem Ziel, ja, künstliche Intelligenz, also die KI in die Dermatologie zu bringen und wollten einfach intelligentere Softwarekonstrukte in diesem Fachbereich unterbringen. Und das ist so entstanden, weil letztendlich ein Partner ein Dermatologe war und ein Mitgesellschafter, der Weltmarktführer für Hautanalysegeräte ist, Courage und Kasaga. Und so ist es entstanden, dieses Konstrukt, dass wir in diesem Fachbereich starten wollten. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, dass wir das, was wir letzten Endes unter der Haube machen, auch in anderen Fachbereichen anwenden können. Und so sind wir dann letzten Endes auch in andere Fachbereiche gegangen und konnten Arbeiten in diesem Bereich durchführen. Und machen jetzt letzten Endes auch nichts anderes als Industrie- und Forschungsprojekte, hauptsächlich im medizinischen und pharmazeutischen Umfeld. Wir bieten Beratungen im Softwaresektor an. Wir entwickeln gemeinsam mit den Kunden IT-Strategien, entwickeln Softwareplattformen und Algorithmen und führen letztendlich auch so eine Art Datenanalysen im Vorfeld durch. Und also es ist relativ stark geprägt vom Dienstleistungssektor, kombiniert mit dem einen oder anderen Produkt, die langsam entstehen. Und im Rahmen diesen Jahres oder seit Ende letzten Jahres erkennen wir mehr oder weniger einen Trend, dass Kunden sich jetzt mehr oder weniger auf die notwendigen Vorarbeiten für das Trainieren von KI-Algorithmen konzentrieren. Also es geht sehr viel jetzt darum, effizient Daten sammeln zu können im klinischen Umfeld, aber auch im unternehmerischen Umfeld bei allen Firmen, die gerne Forschung in dem Bereich machen. Das Konzentrieren auf Reinigen und Aufbereiten von Daten ist ein sehr großes Thema. In sehr vielen Projekten hat man nämlich gemerkt, dass die größte Herausforderung jetzt nicht unbedingt darin liegt, Algorithmen noch performanter und genauer zu gestalten, sondern gerade im medizinischen Bereich eher ja, eine ausreichende Menge an Daten zu beschaffen mit sehr guter Qualität, die dann letzten Endes für das Training von Machine Learning-Algorithmen herangezogen werden können. Hinzu kommt, dass wir halt erkannt haben, dass sehr viele Kunden ihre Daten verstreut haben. Also Daten liegen in Excel-Sheets, die liegen als Fotos irgendwo auf Computern vor. Ja, ist in unserem Bereich, in der Dermatologie, was stark geprägt ist, ist das Feld mit Sensoren. Also wir haben sehr viele dermatologische Sensoren, wo Daten letzten Endes aus den Sensoren kommen, in unterschiedlichen Software-Produkten hinterlegt sind und so weiter. Und das natürlich zu bündeln, aufzubereiten und letzten Endes so vorzubereiten, dass man damit Machine Learning-Algorithmen trainieren kann, ist eine riesengroße Herausforderung. Und das haben wir dann auch recht früh erkannt, denke ich. Und so haben wir schon von Anfang an unsere Kunden in frühen Phasen betreut und eine Strategie aufgesetzt, wo es darum ging, schon in den bei der ersten Projektidee darüber nachzudenken, wie man Daten sammelt, wie man bestimmte technische Infrastrukturen vorbereitet, wie man letzten Endes Daten aufbereitet, Algorithmen trainiert und letzten Endes eine vollumfängliche Softwareplattform aufsetzt. Und ja, das machen wir immer noch mit diesem Schema. Wir machen es zum einen, also wir bieten unsere Dienstleistungen an im Softwarebereich, aber wir bieten auch jetzt mehr und mehr unsere Softwareplattform Adams an, die aktuell noch in der Beta-Phase ist und die letzten Endes Einsatz findet, um Mitarbeiter im klinischen und im unternehmensweiten Umfeld dabei zu unterstützen, einfach Daten zu sammeln und zu managen und für späteres Training von Machine Learning-Algorithmen aufzubereiten. Und ja, ein Partner von uns, das fand ich, ja.
Das klingt ja nach einem riesigen Potenzial. Du hattest jetzt Adams zum Beispiel angesprochen. Konntet ihr denn eins dieser Produkte schon in der Praxis erproben?
Ja. Also genau, also wenn es jetzt um reine Produkte geht, jetzt um Adams zum Beispiel, da haben wir im Mai diesen Jahres einen Rollout bei unserem Kunden in Kalifornien gemacht, bei Stanford Medicine, in der Klinik, auch bei den Dermatologen und haben dort letzten Endes jetzt eine Pilotphase, wo wir das Produkt zum Laufen bringen, die klinischen Mitarbeiter letzten Endes Feedback geben, wie das Produkt funktioniert oder auch nicht, ne? Und wir dann letzten Endes das Feedback einarbeiten und erhoffen, dass wir da an der Stelle ja das so gut verbessern können, um es dann auf ein nächstes Level zu bekommen. Genau. Also das ist einer der großen Kunden, wo wir das jetzt am größten ausgerollt haben. Ansonsten sind wir dann natürlich jetzt noch in der Phase ein bisschen vorsichtiger, das so weit auszubreiten, sondern wir würden das gerne qualitativ mit einem guten Kunden weiter vorantreiben.
Könntest du vielleicht einmal für unsere Zuhörer kurz skizzieren, wir haben ja auch viele Zuhörer aus der Forschung, wie das konkret deren Workflow sozusagen unterstützt?
Ja, klar, ja, klar. Also, das fängt damit an, dass letzten Endes Sensoren, die nutzen, das heißt Sensoren zum Auslesen von unterschiedlichen Hautwerten, dass sie direkt auf die entsprechende Plattform eingelesen werden, ohne irgendwo zwischenzuspeichern. Es können Fragebögen von denen letzten Endes gecustomized werden, also dynamisch angepasst werden nach deren Bedürfnisse, sodass die Patienten das so dass sie diese Fragebögen entsprechend an die Patienten weitergeben können, so wie das gerade in der Studie benötigt wird. Und es kommt ein komplettes ja, technologisches Infrastrukturgerüst mit, was letzten Endes es erlaubt, die Daten so weit aufbereitet vorliegen zu haben, dass das zukünftige Trainieren, zum Beispiel mit TensorFlow, das ist jetzt sehr technisch, das sind bestimmte Software-Libraries, dass die deutlich einfach zugänglicher sind für Nicht-ITler und Mediziner dann den nächsten Schritt wagen können, um ja, die Machine Learning-Algorithmen zu trainieren. Also tiefer in die Technologie einzutauchen, aber auf einer relativ einfachen Oberflächenweise.
Ja.
Ja.
Wie du eben schon angedeutet hast, klingt das ja nach einem technisch relativ komplexen Vorhaben und auch an sich ist das Produkt ja nicht das Einfachste. Habt ihr denn schon Erkenntnisse gewinnen ko können? Was funktioniert gut? Was sind eure Herausforderungen vielleicht auch für die anderen Startups, die uns zuhören?
Ja, also an sich erstmal aus der administrativen und Business-Perspektive ist uns erstmal gut aufgefallen, dass die internationale Kooperation, so wie man auch mit Big Playern unterwegs war bisher, das hat sehr gut und reibungslos bisher funktioniert. Man hat viel Vertrauen bekommen und man hat relativ schnell bestimmte Themen auf ein nächstes Level bringen können und einfach die Projekte pushen können. Das war schon mal ganz gut, sodass man sehr zügig auch ins klinische Umfeld gekommen ist. Also wir haben schnell also relativ schnell das Produkt wirklich in die Klinik bekommen und es so weit bekommen, dass Ärzte wirklich damit im operativen Geschäft unterwegs sind. Das war überraschend. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so zügig ging. Und ich hatte eher den Eindruck gehabt, dass sich das ja schon sehr, sehr lange ziehen wird, bis man wirklich im operativen Geschäft ist. Und klar, Wissenschaft dauert immer eine gewisse Weise, bis man da irgendwie große Erkenntnisse rauszieht. Wir sind jetzt so weit, dass wir im Mai das Rollout gemacht haben. Und wir haben jetzt ein bisschen Feedback zu den Oberflächen, aber ich denke, bis wir da wirklich auch die ersten wissenschaftlichen Papiere mit konkreten Informationen veröffentlichen können, wird es sicherlich nächstes Jahr sein. Aber an sich kommen die zunächst ganz gut damit zurecht mit der Software, haben aber, so wie es immer mal ist, an den einen oder anderen Stellen so Bugs und Probleme in den Oberflächen, die wir dann jetzt immer nach und nach fixen müssen. Und dann sind halt diese kurzen Zyklen, die man in den Iterationen hat, zur Verbesserung der Software echt gut, um das dynamisch immer wieder einzubauen, ja.
Würdest du sagen oder würdest du anderen Startups empfehlen, auch eher in die USA zu gehen? Was waren da eure Beweggründe?
Schwieriges Thema, ja. Also ich sag mal so, die Offenheit und die Art und Weise, wie Themen dort angegangen werden, ist eine ganz andere Mentalität als das, was ich hier in Deutschland wiedergefunden habe. Leider. Aber das ist auch nur meine Erfahrung. Und dementsprechend, wenn man den richtigen Kreis hat und die richtigen Ansprechpartner hat, würde ich sagen, klar, natürlich ist es eine Empfehlung, mit solchen Leuten dort zu arbeiten. Die sind wunderbar, die sind super intelligent, die pushen Themen ohne Ende und man sieht Ergebnisse relativ zügig. Aber das Gleiche kann es auch hier geben, nur habe ich halt eine andere Erfahrung gemacht. Und ja. Von daher gibt es immer zwei unterschiedliche Seiten. Ich habe zum Glück bisher gute Erfahrungen gemacht in den USA. Ich hoffe, das läuft auch weiter so. Ich erhoffe mir zum Beispiel, dass wir Adams weiter ausbauen können und weitere Kliniken und Institute anschließen können, sodass das ein verteiltes System wird. Daten unter unterschiedlichen Krankenhäusern und Institute ausgetauscht werden können. Machine Learning Modelle ausgetauscht werden und so weiter. Und klar, natürlich möchte ich auch gerne das Projektgeschäft und die Forschungstätigkeiten dort weiter ausbauen. Und das ist nun mal ein sehr dynamischer Markt. Auch Thema Restriktion und Bürokratie sieht man da ein bisschen anders als hier. Obwohl es da ein Punkt gibt, der war auch nicht ohne. Also man denkt ja immer wieder, die USA, die sind da extrem entspannt, was Datenschutz und Datensicherheit und so angeht. Ich glaube einfach nur, dass sie das anders handeln und ein bisschen effizienter durchziehen, diese Thematik, aber schon konkret darauf achten und denen das wichtig ist. Und bevor ich im Mai nach Stanford geflogen bin, hatte ich dann irgendwie, ich glaube, das war 4, 5 Tage vor Abflug, habe ich eine E-Mail bekommen. Und ich war im Vorfeld, war ich schon irgendwie überrascht und dachte mir, meine Güte, war das jetzt so einfach mit dem Rollout? Also keine Vorgaben, nichts irgendwie im regulatorischen Sinne, um dort irgendwie direkt loszulegen im operativen Geschäft. Hab dann diese E-Mail bekommen und da stand drin, da, hey Marius, bevor du jetzt in den nächsten Tagen rüberkommst, haben wir hier noch ein Excel-Sheet mit einigen Fragen, die du bitte einmal im Vorfeld ausfüllst. Und das ist aber nur für die Akten. Naja, stellt sich heraus, dass das 365 Fragen waren, die aber auch nicht einfach mit Ja und Nein zu beantworten waren, sondern wo Protokolle hintergelegt werden mussten, wo man wirklich genau dokumentieren musste, wie bestimmte Daten gespeichert werden und, ja. Also da haben die schon den Finger so gesehen in die Wunde gelegt und gesagt, okay Leute, jetzt datenschutztechnisch müssen wir uns da auf jeden Fall nochmal unterhalten. Haben es aber ja relativ effizient gehalten. Ne? Das ging dann auch so weit durch und dann war es das. Dann hat man auch nichts mehr davon gehört. Ja, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema, ja.
Ja, das klingt ja nach einer spannenden Reise. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Man kooperiert mit einer Uni. Was würdest du sagen, sind so eure nächsten Ziele und Schritte, die ihr euch davon versprecht, wovon vielleicht andere auch noch was lernen können?
Das Interessante, und das ist jetzt weder die Erfahrung mit den USA leider, was heißt leider, aber in diesem Sinne jetzt wieder nur auf dieses Land beschränkt. Das Interessante bei Kooperation mit den Universitäten dort ist, dass die sehr nah an den Indust an der Industrie dran sind, an Firmen dran sind und das sieht man jetzt bei Stanford ganz, ganz extrem, dass sich die ganzen Firmen drumherum historisch angesiedelt haben und die auch sehr enorm intensiv den Kontakt in die Industrie pflegen. Viele andere Universitäten machen das nach, aber keiner ist so gut wie Stanford in dem Bereich. Und das macht sich bemerkbar und das macht es aber auch so interessant, dass es dann nicht nur im Bereich Forschung bleibt, sondern dass sehr viele Business Cases hochkommen, dass sehr viele andere Möglichkeiten plötzlich auf dem Tisch liegen, worüber man gar nicht nachgedacht hat. Und dann sind es nicht nur Papiere, wissenschaftliche Papiere, die man im Kopf hatte, wo man dachte, okay, jetzt haben wir eine Universität, mit denen kooperieren wir. Das ist erstmal ein Non-Profit-Gedanke und wir veröffentlichen jetzt erstmal nur ein Papier und dann war es das und das hört sich gut an. Man kann sagen, man arbeitet mit denen. Nee, daraus entstehen dann plötzlich andere Business Cases. Da entsteht plötzlich ein anderes Unternehmen. Da kommen dann plötzlich andere Leute, die anklopfen. Man lernt andere Leute kennen. Und das weiß ich am meisten zu schätzen, dass man durch die Zusammenarbeit, egal auf welchem Level das war, man so gut netzwerken kann und so gut mit anderen Leuten in Kontakt kommt, dass der Business-Aspekt dort nie zu kurz gekommen ist. Und das ist halt das Schöne, dass sie den Transfer sehr gut hinbekommen aus der Universität in die Wirtschaft. Und das, wir arbeiten ja auch mit Universitäten in Deutschland hier zusammen. Und das sind dann auch natürlich Forschungsprojekte. Nur merkt man halt, und das ist dann auch nicht der Universität, ist nicht die Schuld der Universität, sondern man merkt, dass dieses Ökosystem hier nicht so ganz vorhanden ist, um diesen Transfer so schnell und so effizient zu gestalten, dass man das genauso hinbekommt, ja.
Ja, hört sich tatsächlich so an, als ob die Kultur in Stanford zumindest sehr viel anders ist als das, wie man das in Deutschland kennt. Hier ist ja oft, ist es ja schon fast verpönt, wenn Wirtschaft und Wissenschaft eng verflochten sind. Scheint ja genau das Gegenteil vom Mindset dort zu sein.
Ja, es ist, ja, kann man so meinen, ja. Also, genau.
Du hattest.
Den Eindruck hatte ich jetzt auch.
Ja, hört man ja auch nicht zum ersten Mal, sage ich mal, aber auch interessant, dass du es nochmal so aus deiner Perspektive bestätigst. Du hattest jetzt erwähnt, dass du auch mit deutschen Universitäten zusammenarbeitest. Sind das dann ähnliche Projekte im Prinzip oder ja?
Das sind im Prinzip ähnliche Projekte, ein bisschen kleinere Projekte, wo es dann auch darum geht, dass Softwareplattformen entstehen, dass man schaut, wie Daten gesammelt werden, um letzten Endes KI-Algorithmen zu trainieren, mit einem bestimmten Ziel. Ne? Und Das kann dann aber vom Scope her, von der Domäne komplett unterschiedlich sein. Aber wir haben halt die richtigen Domänenexperten. Ja, wir haben Experten aus der Neurochirurgie, wir haben Experten aus der Zahnmedizin, auch wieder Experten aus der Dermatologie. Und die identifizieren meistens das Problem in ihrem Bereich und sagen, hey, wir haben hier einen Bereich, den wir manuell angehen und der geht uns ziemlich auf den Zwirn. Ja, das würden wir gerne automatisieren. Wäre eine Lösung im Bereich KI möglich? Oft ist es so, dass wir sagen, ja, okay, das wäre ein Bereich, den man mit KI abfrühstücken kann, was auch gut eine gute Grundlage ist, um Forschungsarbeit durchzuführen. Es kommt aber auch vor, dass KI nicht immer die Lösung ist, sondern ganz einfache Algorithmik, wenn dann weil Logik zutrifft, ja. Und das sind halt so, also das darf man nicht unterschätzen, dass KI halt nicht alles kann oder nicht einfach die Lösung für alles ist. Man schießt oft auch mit Kanonen auf Spatzen. Ja. Und so ist es halt immer, sage ich mal, ein guter Mix, was wir da mit den Universitäten machen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Manchmal erwecken Medien ja sogar den Eindruck, dass die KI in Zukunft alles könnte. Könntest du mal vielleicht ganz kurz noch so ein typisches Beispiel nennen, wo KI in so einem Kontext gut einzusetzen ist und vielleicht auch noch ein Beispiel nennen, für eine Anfrage, für den Einsatz von KI, wo es eigentlich keinen Sinn macht, darauf zu vertrauen?
Ja, also gut, ist sowas einsetzbar, wo man es auch schon sieht, zum Beispiel in der Radiologie, ja, wo man letzten Endes Ärzte davon, also wo man Ärzte letztendlich befreit von dieser großen Last, immer die gleiche repetitive Arbeit durchzuführen, ja. Das heißt, ein Computer kann vermutlich kleine Schattierungen auf den Radiologieaufnahmen besser erkennen und schneller erkennen als ein Radiologe. Zumindest kann er darauf hinweisen und kann sagen, hey, hier, schau mal, hast du das übersehen oder nicht? Ja, das sind so Situationen, die man gut abfangen kann. In der Chirurgie, in der Robotik gibt es Situationen, wo Roboter auch sehr akkurat arbeiten können und wo es einfach den Arzt erleichtert in der Arbeit. Ja? Also es geht immer darum, den Arzt letzten Endes ja, zu unterstützen, niemals zu ersetzen, aber zu unterstützen und die Arbeit noch zu verbessern. Manchmal gibt es halt bestimmte Situationen, wo man ja zum Beispiel in der Terminplanung nicht unbedingt, also wenn es Terminplanungsassistenten gibt, da braucht man nicht unbedingt KI. Ja, also da gibt es so viele wunderbare Tools und Frameworks, Software, Bibliotheken und so weiter, die man dafür einsetzen kann. Sind einfach sehr oft einfache Probleme, die zu kompliziert gedacht werden. Ja, und da gilt es immer so ein bisschen eine Balance reinzubringen.
Vielen Dank erstmal für den spannenden Einblick. Hast du noch was, was unsere Zuhörer auf jeden Fall, wo sie darauf achten müssen, wenn es um das Thema geht, Forschung, Universitäten, KI aus deiner Perspektive?
Ja, ich würde sagen, niemals den Mut verlieren, niemals die Motivation verlieren, um sich in diesem ja doch sehr schwierigen Bereich durchzukämpfen, gerade als Startup oder als junger Unternehmer oder Unternehmerin, weil es gibt einfach so viele Herausforderungen, so viele Hürden, regulatorische Prozesse, die pharmazeutische Industrie ist auch nicht ohne. Das ist einfach kein einfaches Umfeld. Aber ich denke, das lohnt sich. Und man muss einfach mal immer die Augen und Ohren offen halten, keine Scheuklappen haben und auch mal über den Tellerrand hinwegschauen und sich nicht irgendwie in seiner kleinen Welt einbuddeln, sondern eigentlich für sehr, sehr viele Dinge offen sein. Und dann ergeben sich, glaube ich, wunderbare Möglichkeiten, um ja, gute Projekte zu verfolgen.
Ja, dann Marius, vielen Dank für das schöne Schlussplädoyer. Vielen Dank für
Ja,
die
vielen Dank für die Einladung.
spannenden Einblicke und bis demnächst.
Ja, danke schön. Bis zum nächsten.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über Ihr Abo oder den Besuch auf unserer Netzwerksplattform zur digitalen Transformation des Gesundheitswesens unter www.atlas-digitale-gesundheitswirtschaft.de. Hier finden Sie weitere spannende Projekte und Beteiligte. Für Anregungen oder Themenwünsche können Sie uns jederzeit schreiben unter atlas-itg@uni-wh.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihren Einsatz zur Verbesserung unserer Versorgung. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.